What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Tag 9 von der Mostra di Venezia. Ich bin hier immer noch mit Liederbach. Hallo.
Hallo.
Ja, und wir haben mal wieder drei Filme. Wir versuchen ja immer ungefähr drei Filme hier zu haben, die wir mehr oder weniger detailliert besprechen wollen oder können. Und bevor wir das aber tun, wie immer meine Frage, Lieder, wie geht's dir heute?
Ja, ganz okay. Heute konnte ich ja ein bisschen länger schlafen und es hat mich nicht ganz so erholt, wie ich gehofft hatte. Und irgendwie gab es auch so einen Wetterumschwung, der, keine Ahnung, ob ich jetzt schon im Alter bin, wo man so ständig so, ich bin ja so temperaturempfindlich, reinrutscht. Aber es ist ein bisschen flau, es ist ein bisschen windig und kühl und irgendwie scheint die Stimmung hier auch so ein bisschen gedrückt zu sein.
Ja, es ist wirklich, es hat vorhin wirklich in Strömen gegossen und der Wind ist ja auch ganz stark, also es ging schon eine ganze Weile um, dass es irgendwann mal hier gewittern sollte, aber heute ist es jetzt endlich mal passiert und ich habe auch ein paar Aufnahmen davon genommen aus dem Pressebereich oben, aus dem Fenster gehalten und das Fenster ist mir auch immer entgegengekommen eigentlich die ganze Zeit, also war super windig, aber hat mir ehrlich gesagt ganz gut getan, weil bei so einem Wetter taue ich dann mehr auf eigentlich, wenn es ein bisschen kühler ist und ein bisschen erträglicher für mein Gemüt. Und mein Gemüt war dann sowieso noch beseelt, weil ich heute ein Interview hatte mit Alex Ross Perry und das ist eigentlich ganz wunderbar gelaufen, hat mich sehr gefreut und er war da mit seinem Editor Robert Green, der ja auch Filmemacher ist und das war ein ganz tolles Gespräch, so 30 Minuten oder so, also ja. Hätte ich mir eigentlich kaum einen besseren Beginn in den Tag vorstellen können. Du hast dir stattdessen so einen, den typischen Mafia-Film angesehen, den man hier erwarten kann einmal pro Jahr. Reden wir vielleicht nicht lange drüber, aber willst du ganz, ganz kurz vielleicht mal sagen, ob der sich lohnt oder nicht?
Also ich kann ganz kurz sagen, es war Idu, was hier dieses Jahr lief, aber er wurde relativ ans Ende des Wettbewerbs geschoben, auch zu Recht, denn das ist halt sehr banal und oberflächliches Mafia-Kino, was auch wirklich dieses Kleinstädtische atmet, das dem Setting entspricht. Es ist versucht ein bisschen komisch und humorig zu sein, entwickelt aber weder Spannung noch Witz noch Subversion noch irgendwelche gesellschaftskritischen Hintertöne und wird dann doch sehr schnell so sehr zu einer plumpen Posse, die einem wirklich sofort wieder aus dem Kopf verschwunden ist. Da ist auch keine Action oder irgendwie Spannung oder was weiß ich, jetzt irgendwelche Spektakel, dass man dann Unterhaltungskino hätte. Es ist wirklich alles sehr blass und bieder und farblos.
Und ja, ich glaube, der internationale Titel ist Sicilian Letters, oder?
Ja, ich weiß richtig? Auch nicht genau. Also, warum? Also es werden ein paar Briefe geschrieben, aber es ist so, das wirkt also für mich wieder so willkürliche englischsprachige Titel oder internationale Titel, ja.
Und ja, ich habe den bewusst ausgelassen, weil ich eben das Interview hatte und fühle mich jetzt auch nicht bestärkt durch deine Worte darüber, mir den noch anzuschauen. Nur noch dazu, könntest du verorten, so, was ist der Film am ersten? Ist es am ersten eine Komödie, ein Drama, ein Thriller?
Wir haben erst einen Krimi.
Okay. Ja gut, ein Krimi ohne große Spannung.
Ja, also Spannung war da wirklich nicht drin, dazu geht es auch einfach um zu wenig. Ja, also das ist, ne.
Wo es um alles geht, das ist auf jeden Fall April, würde ich sagen. Der neue Film von Dea Kulumbegashvili, habe ich bestimmt nicht ganz korrekt ausgesprochen. Aber das ist eben ein Zweitwerk. Sie hatte einen ganz großen Erfolg im Corona-Jahr 2020 mit Beginning. Der war in dieser komischen Cannes-Selektion, weil Cannes ja damals nicht stattfand, aber die hatten, bestimmte Filme hatten dann eben so ein Siegel bekommen, dieses Cannes-Siegel, was ja den Film doch schon immer noch hilft, auch wenn die nur im Streamer oder so dann verfügbar sind. Der hatte dann auch rekordverdächtige 4 Preise in San Sebastian daraufhin abgeräumt, also wirklich ein viel beachtetes Debüt damals. Sie hatte noch 2 Kurzfilme, die davor schon in Cannes liefen in den letzten 10 Jahren oder so. Und ja, konnte man dementsprechend gespannt sein, auch eben, weil man georgisches Kino jetzt nicht jeden Tag wirklich mitnehmen kann, irgendwo auf einem Festival. Und ja, dementsprechend, ich war gar nicht so richtig mit der Prämisse vertraut. Ich bin ganz kalt da reingegangen. Ich glaube, du auch, oder? Als wir da reingegangen sind.
Ja, ich wusste gar nicht, worum es geht.
Ja, und ich wusste auch gar nicht, was für eine Inszenierung mich da erwartet und so weiter. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Also das ist ein Film, der mir länger in Erinnerung bleiben wird hier vom gesamten Line-Up, das ich so mitbekommen habe. Und ja, was ist es für ein Film? Wir haben eine Protagonistin, Nina. Sie ist Entbindungsärztin im ländlichen Georgien, also irgendwo in Ostgeorgien. Und da ist eben auch die Regisseurin aufgewachsen und groß geworden. Und da hatte sie eben auch schon ihren ersten Film, Beginning. Und durch ihre Erfahrung, die sie da gemacht hatte, sie hatte eben bestimmte Leute auch gecastet, besonders Frauen und Kinder. Und dadurch ist sie auch ein bisschen mehr noch, weil mittlerweile wohnt sie eben in der Hauptstadt. Ich glaube, auf Deutsch sagt man Tiflis, oder? Die Hauptstadt. Ja, und sie hat eben dadurch, ist sie wieder daran erinnert geworden, was für eine regressive, patriarchale Gesellschaft es da eben gibt und besonders auch spezifisch, wie das Gesundheitssystem, also auch wenn es offiziell anders gelagert ist, wie das de facto im Alltag wirklich Frauen diskriminiert. Also es gibt Dinge eben wie, es gibt viele Abtreibungen von Minderjährigen, die aber zum Beispiel vom Krankenhaus gar nicht veröffentlicht werden. Also die müsste man normalerweise der Polizei zur Statistik zumindest übermitteln, aber das wird ja alles verschwiegen, weil irgendwie herrscht da die Meinung eben, dass man sich da nicht so ein sauber Mann, sauber Mensch-Image geben kann in den Kliniken und so weiter. Also es wird alles sehr vertuscht. Es gibt generell in der Gesellschaft, besonders auf dem Lande, eben auch minderjährige Eheschlüsse, die eigentlich nicht erlaubt sind, die aber passieren. Und ja, durch dieses Casting ist sie eben nochmal besonders auf diese Thematik aufmerksam geworden. Und hat in der Folge dann ein Jahr oder so, immer mal wieder ist sie in so eine Entbindungsklinik, genau, gegangen und hat das alles sehr scharf und detailliert sich angesehen, hat viel Vertrauen der Leute vor Ort auch gewonnen und hat dann auch gelernt, was man eben filmen könnte in so einem Film und was nicht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man dem Film auch anmerkt, weil es sehr methodisch hat, sehr, sehr lange Szenen, für viele denke ich auch zu lange Szenen, also für viele Menschen hier vor Ort, es sind auch ein paar Leute rausgegangen, auf jeden Fall während des Screenings. Und ja, der spielt so zwischen zwei fast Extremen. Auf der einen Seite haben wir so eine subjektive Kamera, die oft die Perspektive der Protagonistin einnimmt, Nina. Und auf der anderen Seite haben wir oft so statische Shots, besonders wenn wir innen sind. Und die sind dann eben, ja, da ist die Kamera auf einmal ganz still und einfach in irgendeine Ecke gestellt, mehr oder weniger, oft so auf Augenhöhe oder auf Körperhöhe der Charaktere. Und für mich hat es ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Und für mich ist es auch, was die Visualität angeht und auch das Akustische, weil man muss ja auch sagen, es gibt hier so einen Score. Ich habe gerade den Namen nicht parat, aber der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist ein Engländer und der hat Instrumente, die er aus einem Pferdeskelett gebaut hat. Also ganz kurios und dadurch hat er sich eben so eine organische, also wirklich im wörtlichen Sinne organische Musik, eine organische Soundkulisse eben erwartet. Und das hat für mich alles sehr gut funktioniert. Wie ging es dir denn mit dem Film wieder?
Also für mich hat das eben alles nicht so gut funktioniert. Man merkt definitiv ihre gesellschaftskritischen und auch künstlerischen Ambitionen und die rechne ich ihr auch hoch an. Aber dann hat der Film für mich immer wieder einmal so ein stagnierendes und auch so ein stark voyeuristisches Element entwickelt, was gerade daran liegt, dass man zum Beispiel sich solche Szenen wie Geburten oder Abtreibungen wirklich minutenlang, also es gibt da eine fast, ich glaube, 5 Minuten lang oder so fast Szene, ja, von einer Abtreibung, wo die Kamera sich immer auf den Unterleib der Frau fixiert. Schon an der Eingangsszene sehen wir auch eine Geburt, die eben uns auch also wirklich mit in aller Drastik gezeigt wird. Und das sind eben auch sehr, ja, sehr unappetitliche Szenen, aber auch Szenen, die diese Frauen eben sehr stark ausstellen. Und das untergräbt auch dieses Gesellschaft- und patriarchatskritische Thema, weil sie letztendlich eben wieder den weiblichen Körper zum einen auf die Fortpflanzungsfunktion und das Kinderkriegen reduziert. Und das ist ja genau das, was in dieser Gesellschaft da passiert. Wir wissen nichts über diese Frauen oder so gut wie gar nichts, außer dass sie Kinder kriegen oder Kinder jetzt nicht kriegen sollen oder nicht kriegen wollen oder können aus irgendwelchen Gründen. Und das ist alles, worum es geht. Und dann bleibt der Film auch in vielen anderen Dingen zu abstrakt und fühlt sich irgendwie so auch so kunsthandwerklich an. Wir haben da minutenlange Naturszenen, die sich immer wiederholen und dann aber auch nichts Narratives leisten. Wir haben auch so narrative Ausreißer wie einen One-Night-Stand, den diese Ärztin zu haben versucht, der aber furchtbar schief geht. Aber dieses Ganze ist so inszeniert, dass es von Anfang an vorhersehbar ist, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist und der auch nicht damit zusammenpasst, wie sie diese Gesellschaft erlebt und wie sie in dieser Gesellschaft agiert. Und so ist der Film für mich eben sehr, also auf sehr vielen Ebenen, sowohl stilistisch als auch narrativ, als auch inhaltlich letztlich misslungen. Es ist so ein Fall von gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht.
Ja, für mich war das relativ gegensätzlich, also mich hat da viel eingenommen. Ich fand auch diese, du hast recht, dass die Naturaufnahmen oft nicht so richtig einen narrativen Zweck erfüllen, aber der Film geht da eigentlich auch oft in so ein Experimentalkino über und ich glaube, was er ganz gut schafft, ist so eine Textur der Landschaft einzufangen. Also es gibt immer wieder diese Autofahrten, die dort lang gemacht werden und man merkt, okay, das gehört auch zum Alltag dazu. Man ist hier nicht in irgendeiner Stadt, wo man mal in die U-Bahn steigt, sondern hier werden immer diese langen Autofahrten, die finden statt. Und besonders, was der Effekt dieser Naturlandschaften dann doch ist, ist, dass man ja oft in solchen Filmen, die man dann gerne als Problemfilme abstempeln kann, dass das dann alles auch so düster ist und so grau und alles ist dreckig. Aber hier stattdessen, hier gibt es so eine, was sich fast wie so ein Widerspruch anfühlt, aber eigentlich gar nicht so verstanden werden muss. Hier gibt es eben die Schönheit, die sich präsentiert jeden Tag eigentlich, obwohl gesellschaftlich eben so viel Regressives vor sich geht. Also was ich vorhin schon angesprochen hatte mit der medizinischen Unterversorgung beziehungsweise mit dem medizinischen Gegenwillen, hier besonders den Frauen zu helfen. Also es gibt zum Beispiel eigentlich die Pflicht, dass Frauen zumindest bis zur 12. Woche in Georgien auch die Chance haben, Abtreibung zu bekommen. Aber faktisch gesehen, so sagt es die Regisseurin, werden die einfach zumindest dort nicht angeboten im Osten. Also man müsste dann eben in die Hauptstadt gehen, um das zu machen. Man kennt es ein bisschen aus den USA, wo man dann mal in einen anderen Staat gehen muss. Wir hatten da ja auch diesen Sundance-Film, der auf der Berlinale war, wo es genau darum ging, wo zwei junge Frauen oder noch im Mädchenalter eigentlich eben nach New York kommen. Und Gleiches gilt auch für die Verhütungspille. Also die muss eigentlich gegeben werden, aber die meisten Krankenhäuser dort, die haben die gar nicht auf Lager und die wollen die den Frauen eben auch gar nicht aushändigen. Und ich finde, das sind so Sachen, die sind schon sehr, sehr stark im Hintergrund und die muss man, da muss man den Film auch irgendwie, man muss den auch ein bisschen aushalten, habe ich das Gefühl. Und das ist so eine Geduldsprobe, die er einem da auch stellt. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, der hat eine sehr reiche Textur. Der gibt einem so ein Gefühl dafür, erstens, wie diese Arbeit vonstatten geht, wie auch innerhalb der Gesellschaft so solche Themen besprochen werden, weil der beginnt ja eigentlich ganz eindringlich. Ich weiß nicht, hat dir die Eingangsszene gefallen? Weil die fand ich ja außerdem gut eigentlich, wo es da darum geht, dass ein Baby nach der Entbindung eben stirbt und dann
der Verdacht im Raum steht, dass es umgebracht wurde, weil die Mutter also eben kein Kind wollte und dass dann die Krankenschwester quasi das lebendige Kind bereits beseitigt hat.
Genau. Und unsere Protagonistin eben, sie muss da vor den Vater und Ehemann treten, der eben dieses Kind verloren hat und Management, Personal, die dieses Krankenhaus und dann ist fast schon wie so eine Inquisition oder so, die dort stattfindet. Fand ich einen sehr effektiven Einstieg in diesen Film.
Ja, es zeigt uns definitiv, wie die gesellschaftlichen Strukturen da sind und was die grundlegenden Themen sind, die da etabliert werden. Aber auch da hat für mich einfach die Dynamik letztlich gefehlt und es wirkt auch manchmal zu, wie soll ich sagen, zu stilisiert. Also das hat einfach für mich nicht funktioniert. Ich sehe, was die Regisseurin damit machen will und ich sehe da auch durchaus nicht alles schlecht drin, aber es war für mich einfach nur ja, ermüdend und anstrengend letztlich. Und ich denke stagnativ. Stagnativ ist wirklich das Wort, was es am besten trifft. Es wirkt in vielerlei Hinsicht nicht konkret ausgearbeitet, nicht ausgereift und mehr wie so eine unfertige Idee für einen Film als ein abgeschlossenes, ausgereiftes Werk.
Ja, und mir fällt gerade ein, ich wollte noch dazu kommen, was du gesagt hast zur Protagonistin vorhin. Ich finde sie ja insofern ganz interessant, dass sie scheint für sich selbst schon so ein bisschen abgeschlossen zu haben. Also sie erwartet sich für ihr eigenes privates Leben. Das ist eigentlich fast so, als hätte sie entschlossen irgendwann, ich werde selbst kein richtiges Privatleben haben, aber ich werde alles, was ich habe, eben der Gesellschaft irgendwie opfern. Und das ist ja auch so, dass sie an einer Stelle gefragt wird von einem ehemaligen Liebhaber. Er fragt sie, warum du? Also das kann doch auch jemand anderes machen. Und, aber es gibt da eben niemand anderes und man fühlt, dass sie eben diese Verantwortung selbst trägt und auch vielleicht denkt, dass sie die tragen muss, weil es sonst ja keine andere Person dort gibt. Und deshalb sind auch diese intimen Momente, die sie irgendwie sucht, die sind total isoliert erstmal. Die passieren im Verborgenen, die passieren im Auto und die sind eben auch von so einer gewissen Anonymität und da bricht sich eben auch gern Gewalt aus, weil eben die Männer in solchen Situationen denken können, dass sie unbeobachtet sind und ihre Aggressionen eben total auch an ihr ausleben können. Fand ich eigentlich ganz spannend als Charakter, als sehr grobe Charakterstudie fand ich das schon auch ganz spannend bei ihr eigentlich. Und ich finde die Schauspielerin auch sehr gut. Ist auch eine Schauspielerin, die in Georgien eigentlich vor allem als glamourös immer in Erscheinung tritt, so auch wahrgenommen wird. Aber sie hat sich der Regisseurin für ihren Debütfilm förmlich aufgedrängt, obwohl die Regisseurin eigentlich nicht davon überzeugt war, dass sie das, was sie verfolgt, in ihrer Vision leisten könnte. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass so, ne, so wie wir uns manchmal irren, was so SchauspielerInnen und so angeht, ist es bei den RegisseurInnen nicht anders. Also ja, von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich fand, das ist einer, der hier rausgestochen ist im Wettbewerb.
Ja, ich kann mich dem halt leider nicht anschließen. Ich will diesen Film jetzt auch nicht verdammen oder sagen, dass guckt euch das nicht an, wenn es euch interessiert. Aber ich denke, die meisten werden da auch wenig finden und vermutlich nach einer halben Stunde eher angestrengt abschalten. Denn es ist wirklich sehr, sehr fordernd und sehr, für mich finde ich eher unergiebig. Mhm. Aber gut.
Ja, wird auf jeden Fall in einer regulären Kinoausstrahlung schwere Chancen haben einfach.
Ja, das.
Ja. Das war also der Kulumbegashvilis April. Und wieder, was meinst du, sollen wir zu Stranger Eyes übergehen?
Ja, machen wir den, denn haben, tragen wir beide ja schon ein paar Tage mit uns rum.
Genau, das ist der neue Film von Yosiu Hua. Der hatte A Land Imagined gemacht, der in Locarno den Goldenen Leoparden 2018 gewonnen hat. Ist sein dritter Spielfilm. Ich glaube, er hat noch ein paar andere Projekte gehabt, aber ja, und für mich ganz hochkarätig besetzt. Eine der Hauptfiguren ist Li Kangsheng, also die Muse von Tsai Minyang, und den sehe ich mir immer an. Also wenn ich einfach nur sein Gesicht sehe, dann geht bei mir das Herz eigentlich schon auf. Er ist jetzt zumindest in der ersten Hälfte des Films nicht der Protagonist, aber er spielt eine ganz gewichtige Rolle im Leben eines jungen Ehepaares. Was ist denn da passiert in diesem Leben?
Also die kleine Tochter der beiden wurde gekidnappt. Sie wissen nicht, wo sie ist, sie wissen nicht, was mit ihr ist, haben auch keine Form von Geldforderung oder irgendeinen Hinweis darauf erhalten, was mit dem Kind sein könnte. Die Polizei ermittelt, aber relativ zurückgelehnt in so einem, ja, früher oder später werden sich die Schuldigen schon enthüllen Modus. Und nun erhält dieses Paar auch geheimnisvolle Videos, auf denen ihre intimsten und persönlichsten Momente gefilmt wurden. Und der Vater gleichzeitig glaubt, den Verschicker dieser Videos erkannt zu haben, in einem Mann, den er dann wiederum verfolgt und zu beobachten beginnt.
Ja, und die Videos, die kommen eben als DVDs. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an so einen früheren Haneke-Film. Was war das? Ich glaube, Code Unknown. Ist es in Code Unknown, das hier stattfindet? Ja. Und das, was du angesprochen hast mit der Polizei, dass sie sich ein bisschen zurücklehnt. Also wir sehen dann auch in so einer Polizeizentrale all diese Monitore, weil diese Stadt, es ist ja so ein Stadtstaat, Singapur, und man sieht eigentlich die ganze Stadt, man sagt immer auf Englisch Cityscape, also die ganze Landschaft der Stadt sozusagen ist von Kameras übersät und man hat das Gefühl, man kann den Augen der Beamten gar nicht entfliehen hier eigentlich. Und das ist eben so ein Film, der eines der Urthemen des Kinos anspricht. Beobachten und beobachtet werden. Wie das immer eigentlich Hand in Hand geht und man weder dem einen noch dem anderen, also dem Impuls zum Beobachten, aber auch des Ausgeliefertseins beobachtet zu werden, man kann dem nicht entkommen. Und der Film, der als Thriller eigentlich beginnt, der verliert dann diesen Thrill total, weil er sich dafür nicht mehr interessiert, sondern es geht eben eher darum, um so eine Meditation über diese Themen. Und das fand ich schon ziemlich spannend.
Ja, es geht hier auch ganz stark um die Projektion, die ja auch ein sehr cineastisches Thema ist. Also was man auf Leute oder bestimmte Situationen projiziert. Denn es ist ja nicht nur der Voyeur, der dieses Paar beobachtet, der zum Beispiel nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben ja sieht auf seinen Videos und darin etwas, vielleicht eine Vision erkennt oder etwas zu sehen glaubt. Und umgekehrt eben dieser Hauptcharakter, der junge Vater, der da jemanden beobachtet und dann auch immer mehr zu einer Art ja, Doppelgänger sich von dem entwickelt oder den unbewusst zu spiegeln beginnt und was man dann eben vermutet, was dieser Mensch vielleicht getan habe oder getan haben könnte. Es fällt auch einmal für mich so ein Schlüsselsatz in dem Film, wo ein Polizeiinspektor sagt, wenn man jemanden lange genug beobachtet, dann wird er früher oder später zu einem Verbrecher, auch wenn es keiner ist. Und in diesem Satz, der lässt sich eben einmal so auslegen, dass jeder früher oder später mal irgendeinen Gesetzesfehler macht, irgendwie sich irgendwas zu Schulden kommen lässt. Aber dieser Satz lässt sich auch so auslegen, dass wenn ich jemanden einfach nur lange genug anstarre, dann werde ich mir schon irgendwas Kriminelles über den denken und meine Fantasie wird mit mir durchgehen. Und dann sehe ich in diesem Menschen, er wird zum Verbrecher, aber er wird für mich in meinen Augen zum Verbrecher. Und das ist eben auch so eine Ambivalenz, mit der diese Handlung sehr geschickt spielt.
Ja, genau, das ist ein ganz zentraler Punkt hier in dem Film, finde ich, sehr gut herausgearbeitet. Und genau in dem Spannungsfeld tritt auch so eine parasoziale Beziehung eigentlich, ne? Weil wir haben diese Li Kangsheng-Figur, die eben auch irgendwie fasziniert ist von der Mutter des Kindes, das verloren geht, die ist nämlich auch DJ und sie hat immer so Livestreams im Internet. Und er sieht sich diese Livestreams an und er geht da so eine parasoziale Beziehung mit ihr ein, die aber später sogar in eine richtige Beziehung sich entwickelt, also ohne da zu viel zu verraten. Und ich finde, es ist auch sehr interessant aufgegriffen und auch spannend, dass der Film eben nicht diese feste Protagonistenstruktur hat, dass wir die ganze Zeit mit denen verweilen, sondern eigentlich sich eher thematisch dann, weil sich das Thema des Filmes ändert, ändert sich auch die ProtagonistInnen-Situation des Filmes und dahingehend also auch narrativ sehr, fast schon experimentell, was da gemacht wird.
Ja, also da ist der Film wirklich sehr stark und auch sehr zurückhaltend in seinen Bildern und wir sehen auch gerade immer wieder die Kameraperspektive wechseln in so eine Art Found-Footage-Optik von Überwachungskameras, von den Kameras im öffentlichen Raum und wir merken eben auch, wie stark das auch gesellschafts- und systemkritisch angelegt ist, dass Singapur eine Gesellschaft ist, wo einmal die Überwachung eben durch den Staat normalisiert ist in Form all dieser öffentlichen Kameras, aber auch eine ganz starke gegenseitige ja, Bürgerobservation stattfindet, wenn jeder jeden so beobachtet und mal guckt, wir kennen das ja auch hier von, was weiß ich, denke ich, alle kennen das, man geht bei Rot über die Ampel sofort guckt ein, hey, nicht bei Rot über die Ampel gehen, nicht auf den Rasen treten und so weiter. Also diese zur Ordnung Rufer, diese Kultur des Ordnungsamtsspielen von der Zivilbevölkerung, selbst wenn überhaupt keine Übertretung stattgefunden hat oder es völlig banale, marginale Dinge sind und dass das da eben allgemein aber akzeptiert ist und sogar als so eine Art Druck da ist, sich immer komplett korrekt in jeder kleinsten Sache zu verhalten, weil man sonst gleich verdächtigt wird, irgendwie nicht, also sozusagen, also ich mag dieses Wort nicht, aber ich benutze es in Anführungsstrichen, aber sozusagen asozial zu sein.
Mhm. Genau, man denkt da dann immer an dieses Punktesystem in China auch.
Ne? Genau, ne? Also richtig so der Wert, also der Anstand, der Benehmenswert der Bevölkerung, wie in so einem Schulklassenbuch, ja, wo der Lehrer einträgt und so viele Verhaltenspunkte bekommst du. Und genau so ist das dann, nur dass der Staat da eben der Oberlehrer ist.
Ja, gut, also ich würde sagen, von uns beiden durchaus eine Empfehlung, oder?
Für mich absolut. Das war ein Film, der bei mir auch durchaus noch gewonnen hat, umso länger ich drüber nachdachte. Er ist jetzt, ich denke, es ist besser, die als Drama ranzugehen als Thriller, denn wenn man jetzt sowas so David Fincher-mäßiges erwartet, haben wir vorher so ein bisschen drüber geredet, ob das vielleicht in die Richtung geht, dann wird man da vielleicht enttäuscht, weil es eben nicht der Schwerpunkt des Films ist. Er geht in eine ganz andere Richtung. Der ist doch sehr ruhig, sehr langsam erzählt, mit sehr subtilen Bildern. Da muss man also mehr in diese Richtung denken, als jetzt da so ein... Also es ist psychologisch, Psychothriller ja, aber auf einer sehr hintergründigen Ebene und nicht in Richtung Suspense.
Ja, und ich mag das sehr gern, wenn sich Genres auch wechseln innerhalb eines Filmes, weil das zeigt uns dann eigentlich so eine Offenheit der Form. Und Filme sind ja dann oft in ihrer eigenen Form auch gefangen, habe ich das Gefühl. Und der Film befreit sich daraus selbst eigentlich und deshalb auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, und an der Stelle muss ich auch gleich verweisen auf das Interview, was ich mit dem Regisseur führen durfte. Das sollte jetzt auch auf Movie Break sein. Also hört da mal rein, da vertiefen wir die Themen noch ein bisschen und er erzählt da auch wirklich sehr spannend von seiner Arbeit.
Ja, und Interview ist auch das Stichwort für mich, weil ich habe noch Pavements gesehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, durfte mit Alex Ross Perry und Robert Greene sprechen. Und das ist ein Film, den du jetzt nicht geschafft hast zu sehen, oder?
Nee, den nicht.
Aber ja, Alex Ross Perry ist für mich eine sehr, sehr spannende Figur. Also ich habe ein paar seiner Filme gesehen und die auch alle mit viel Wohlwollen rezipiert. Also sein letzter Film war ja Her Smell 2019. Den hatte ich damals, ich glaube, das war sogar die Premiere in Texas gesehen beim South by Southwest Festival. Und das war auf jeden Fall so ein Critics Darling, wie es dann manchmal heißt. Er hat aber eben auch so Filme gemacht wie Golden Exits oder Listen Up, Philip. Und ja, Listen Up, Philip, ich glaube, der hatte auch Jason Schwartzman damals im Cast und der ist auch hier in diesem Film, aber so als ganz, ganz, ganz obskure Nebenfigur. Denn was ist es denn für ein Film? Das ist ein sehr obskurer Film einfach. Das ist eine Doku-Fiktion. Also es geht um die Band Pavement. Manche von euch werden sie erinnern, so ein Indie-Darling auch aus den 1990er Jahren, vor allem frühen 2000er. Und das ist so ein, weiß nicht, wenn man vielleicht damals die Specs abonniert hat oder so, dann wurden einem die vielleicht dort empfohlen. Und diese Band Pavement, die war eigentlich schon immer sehr zurückhaltend, was Medienpräsenz angeht und so. Relativ down to earth, waren immer ganz normale Leute eigentlich. Und da ist aber jetzt vor kurzem auch während der Pandemie ist einer ihrer B-Seiten, ist auf einmal so ein TikTok-Klassiker geworden, der auf einmal wieder Leute zu ihrem Song gebracht hat. So hatte man das ja auch bei Kate Bush zum Beispiel, ne? Vor ein, zwei Jahren. Und was Alex Ross Perry jetzt hier macht, ist eben so eine ganz große Herzensangelegenheit, denke ich. Und besonders auch für seinen Editor Robert Greene, für den ist es auch seine Lieblingsband. Und was er hier macht, ist so, er hat eine Museumsausstellung zu dieser Band kreiert, die natürlich auch gar nicht so viel jetzt Historie zu bieten hat, so im Stile von David Bowie oder den Rolling Stones oder so, wie man das ja in der Vergangenheit sehen konnte. Und er hat da eben an so einer Ausstellung gearbeitet, die dann auch nur ganz kurz zu sehen war in New York vor ein, zwei Jahren. Hat gleichzeitig noch ein Musical gemacht, was auch dieser Band gewidmet war, was man dann wirklich sehen konnte in New York, aber ich glaube auch nur für einen ganz kurzen Zeitraum, für ein Wochenende oder so. Und gleichzeitig noch ein Biopic geschossen, das so 50 Minuten ging oder so. Das er übrigens vom Material genommen hat, was noch von Her Smell übrig war, also den 35mm Stock, das da eben nicht verwendet wurde. Man nennt es auf Englisch immer Short Ends und die hat er genommen. Das heißt, wir haben sogar innerhalb dieser Dokumentation ein Mini-Biopic, das auf 35mm gedreht wurde. Also sehr, sehr obskur alles. Und ja, was es eben ist, ist vor allem, man setzt dieser Band so ein Denkmal, aber auf ganz, ganz parodistische und ironische Weise. Das war schon immer eine Band, die sich auch überhaupt nicht selbst ernst genommen hat, die dann, ich weiß nicht, auf irgendwelchen MTV-Formaten manchmal mal vorgestellt wurden, aber sie hatten eigentlich nie irgendwie das Selbstbewusstsein, jetzt zu sagen, okay, wir sind das nächste große Ding oder so, sondern sie waren eher so auf Englisch sagt man immer self-deprecating, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber ja, sie haben sich immer so ein bisschen selbst runtergemacht währenddessen. Und ja, ist eine sehr sympathische Sache und wie das hier auch geschossen wurde eigentlich, im Grunde von drei Regisseuren, auch wenn das alles erdacht und geschrieben ist von Alex Ross Perry, aber eben sein Kameramann Robert Colodney, das ist auch ein Filmemacher, und Robert Greene, der hat auch seine eigenen Filme gemacht, die ich jetzt auch ehrlich gesagt nachholen möchte, weil das scheinen sehr interessante auch so Meta-Projekte zu sein, mit denen ich mich gerne auseinandersetzen würde, auch so mit Reenactment und so weiter, das ist ein Thema, das für mich sehr interessant ist. Und ja, war ein Film, der relativ lange in der Entwicklung war und dann eben, man kann sich das vorstellen, ne? Wenn so drei Projekte, die irgendwie ironisch gemeint sind, also besonders das Biopic, also es fällt an einer Stelle der Satz, dass man sich am Goldstandard der Biopics orientieren möchte, man möchte sowas wie Bohemian Rhapsody machen und das vielleicht noch toppen, und das ist natürlich alles super ironisch gemeint und so wurde auch hellauf gelacht in meinem Screening auf jeden Fall. Und ja, der Film changiert die ganze Zeit so zwischen Ironie und Aufrichtigkeit und lässt auch, ich glaube, Zuschauer, die sich jetzt gar nicht darüber informieren, die wissen gar nicht, wie sie auf den Film reagieren sollen, weil man auch, es ist überhaupt nicht klar manchmal, was da echt ist und was nicht. Es gibt zum Beispiel in dieser Museumsausstellung, die in New York da kuratiert wurde für 3 Stunden, da gibt es zum Beispiel auch MTV Video Music Awards an der Wand und man denkt so, ja, hat es vielleicht mal gegeben in den 90ern, aber die Band hat das nie gewonnen. Ne? Das ist einfach so eine Spielerei, die da mitunter drin ist, und auch offenbar haben sich davon auch beruflich damit sich auskennen solltende Journalisten, die haben sich davon auch täuschen lassen und das einfach für bare Münze genommen. Und ja, ist auf jeden Fall eine nette Spielerei, die man sich auf jeden Fall ansehen kann, und sehr charmant und hin und wieder sehr, sehr witzig. Ich fand es manchmal ein bisschen zu... Ich habe manchmal so Wörter in meinem Vokabular, die sind Englisch, und mir fallen da die deutschen Vokabeln nicht ein. Also self-indulgent, ja, wenn man...
Zu selbstgefällig.
Ja, sehr, sehr selbstgefällig manchmal, hatte ich schon das Gefühl. Aber insgesamt habe ich da schon auch das Herzblut erkannt, das da drin steckt, und ist eine Empfehlung von mir, durchaus. Ich glaube... Hast du noch irgendwas oder wollen wir es den Rest für morgen?
Ich denke, damit haben wir so im Wesentlichen das Wichtigste hier abgearbeitet. Ich sehe noch 2 Interviews heute entgegen, eins zu einem überraschend guten Film, der jetzt meine Enttäuschung darüber, dass es hier keinen einzigen richtigen Horrorfilm hat, ein wenig getröstet hat. Das war so eine Art Mystery, mystischer Folk-Horror.
Wie heißt er denn?
Basilea, und ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel erwartet und hatte schon so ein bisschen Bammel, weil ich jetzt gleich zum Interview los muss und dachte, wenn du jetzt den Film überhaupt nicht magst, dann ist das ja so ein bisschen so unangenehm, wenn er so ein Interview führt und dann einen Film hat, der vielleicht gar nicht toll ist, aber er war überraschend gut. Es ist ein kleines Werk, ich kann noch nicht so viel drüber sagen, weil er eben erst morgen seine Premiere feiert, aber er ist sehr stimmungsvoll und atmosphärisch gemacht und greift da einige interessante Themen auf, und ich freue mich natürlich auf den neuen Wang Bing, der heute Abend läuft, Homecoming. Da habe ich ja den 2. Teil bereits in Locarno gesehen und den 1. vor einem oder 2 Jahren in Cannes.
Vor einem Jahr in Cannes.
Vor einem Jahr in Cannes. Und dann gab es da noch einen recht sehenswerten Film in den Nebensektionen, Edge of Night. Da werde ich noch den türkischen, also den deutsch-türkischen Regisseur Türker Süher interviewen. Auch sehr spannend gemachter Krimi, Psychokrimi über 2 Brüder, die auf unterschiedlichen Seiten des türkischen Staats stehen, für und gegen das System, also absolut politisch, und das ist ja genau mein Thema.
Ja, super, da gibt es also noch ein paar Sachen, auf die man sich hier freuen kann. Und wir sehen morgen auch noch diesen Love, dieser Film von Dag Johan Haugerud, also so ein Norweger, ich habe den Namen bestimmt ein bisschen gebutschert, aber ja, der hatte ja auch, ich glaube, in diesem Jahr auf der Berlinale, ne, seinen ersten Film. Der hieß, glaube ich, Sex. Und das ist jetzt der zweite Teil in der Trilogie. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe den ersten aber nicht gesehen. Die sollen ja so schon, ich weiß nicht, mehr oder weniger lose
so
zusammenhängen.
Ich habe den ersten gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Denn das hatte ich bis jetzt gar nicht so im Kopf. Aber das stimmt natürlich, hast du recht.
Ja, also ich glaube, es ging da so um so Bauarbeiter, die Homosexualität für sich entdecken oder so.
Ja, dass ein Bauarbeiter hat, also ein sonst straight lebender Typ hat einen One-Night-Stand und das wird dann mit einem Mann und es wird dann ewig ausgepatscht.
Okay,
schauen wir, wie es wird.
Ja, also dabei belassen wir es. Morgen wird dann unsere letzte Episode auch, weil ich mich dann schon auf dem Weg Richtung Kanada mache, zum Toronto Film Festival. Und ja, vielleicht lasse ich da auch von mir hören, aber bis dahin hören wir uns auf jeden Fall morgen nochmal. Und wie immer, danke dir, Lida.
Vielen gerne gemacht. Ciao, ciao.